Ich freue mich, euch alle zu sehen, obwohl Corona die Reihen schon lichter werden lässt bei uns. Ich bin jetzt fast 60 Jahre in dieser Gemeinde, aber in dieser langen Zeit habe ich es nicht erlebt, dass Gottesdienste ausfallen müssen, weil der Staat das so will oder uns das empfiehlt. Das sind irgendwie Zeichen des Endes, so empfinden wir das irgendwie. Aber schön, dass wir nochmal heute gemeinsam das Wort Gottes uns anhören dürfen. Ich wünsche mir, dass wir durch Gottes Wort gesegnet werden. Denn er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Unser Predigtthema heute ist Jesus Christus. Das menschgewordene Wort Gottes, so wie Johannes ihn nennt. Jeden Sabbat versammeln wir uns hier zum Gottesdienst, in Zukunft ein paar Wochen mal nicht, aber bisher ist das immer so. Nehmen teil an der Sabbatschule, hören der Predigt zu und denen gehen dann wieder in unser Alltagsleben zurück. Wir bekennen auf das Wiederkommen unseres Heilandes zu warten. So wie die 10 Jungfrauen, von denen Jesus im Gleichnis erzählt hat, die auch alle auf das Kommen des Bräutigams warteten. Im Gleichnis Jesu erfahren wir nun, dass sich das Kommen des Bräutigams aber lange verzögert, sodass die Jungfrauen irgendwann alle müde werden und schließlich einschlafen. Ich denke, dass wir genau in dieser Zeit heute leben. So wie Jesus es uns berichtet, da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist genau unsere Zeit, geistlich gesprochen. Der natürliche Schlaf ist zwar bekanntlich eine gute und gesunde Sache. Vom geistlichen Schlaf können wir das allerdings nicht so sagen. Hier empfiehlt uns Jesus eher zu wachen als zu schlafen. Warum? Wenn wir schlafen, merken wir bekanntlich nicht, was um uns herum passiert oder was sich verändert. So wie die Gemeinde Laodicea ihr allmähliches Lauwerden offensichtlich auch nicht bemerkt. Die Gemeinde Laodicea und die 10 Jungfrauen, ihr Lieben, aus dem Gleichnis Jesu, das ist ein und dieselbe Gruppe. Wir. Du sprichst, ich bin doch reich und habe alles. Und brauche nichts und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß, was dein geistliches Leben angeht. Das schreibt Jesus über seine letzte Gemeinde, zu der auch wir alle gehören. Du merkst es nur nicht, dass du lau geworden bist. Schreibt uns Jesus in seinem Brief an unsere Gemeinde. Das können wir natürlich empört von uns weisen oder unter Gebet darüber nachdenken. Jesus hofft, dass jeder von uns das persönlich für sich im Kämmerlein auch tut. Im Geist der Weissagung finden wir den Gedanken mehrmals, dass Gott durch die Laodicea-Botschaft beziehungsweise auch durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen in unser Leben eine Entscheidung herbeiführen will, auf welcher Seite wir einmal am Ende stehen werden. Jesus sieht also seine Gemeinde der Endzeit in einer geistlichen Krise. Er möchte, dass wir alle aufwachen und uns von ihm heilen lassen, Heilen vom Bacillus der geistlichen Lauheit, dem sogenannten Laodicea-Syndrom. Durch seine wunderbare Gnade und dem Wirken des Heiligen Geistes, was er uns allen anbietet, als ein wirksames Gegenmittel, was es gegen Corona noch nicht gibt, ein wirksames Gegenmittel gegen die geistliche Lauheit. Als Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts sein Evangelium schrieb, hier gibt es offensichtlich eine Parallele zu uns, war die Gemeinde Jesu damals auch in einer Krise, genau wie wir heute. Lesen wir zunächst im Johannesevangelium, Kapitel 1. Wer mitlesen möchte, ich lese aus Johannes, Evangelium, Kapitel 1, von Vers 1 bis Vers 4 und dann den Vers 14. Also Johannesevangelium, Kapitel 1, von Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, was gemacht ist. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes beginnt sein Evangelium völlig anders als die übrigen drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Er will offensichtlich dem Leser die zeitlose, unbegrenzte und ewige Existenz des Sohnes Gottes vor seiner Menschwerdung vor Augen führen. Eben ohne Anfang und ohne Ende. Der Geist Jesu drängt Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts dazu, sein Evangelium zu schreiben. Also gut 30 Jahre später als die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Johannes war damals nahezu 100 Jahre alt, vielleicht 97, 98, fast 100 Jahre alt und der letzte unter den Aposteln, der noch lebte. In den circa 7 Jahrzehnten seit der Kreuzigung und Himmelfahrt Jesu hat die Urgemeinde in ihrer großen ersten Liebe zu Jesus und zu dem ihr übertragenen Missionsauftrag viel erreicht. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich werde sein bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das waren nahezu die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt noch zurief, den Missionsbefehl, der auch uns noch genauso gilt wie ihnen damals. Aus den verängstigten und auch persönlich enttäuschten 11 Jüngern am Tage der Kreuzigung Jesu waren am Ende des ersten Jahrhunderts etwa 5 Millionen geworden. Alleine in der Hauptstadt Rom gab es große Gemeinden mit zusammen 50.000 Gliedern. Doch Jesus sah seine Gemeinde in seiner ständigen Fürsorge offensichtlich schon damals in einer Krise. Weshalb? Es gab am Ende des ersten Jahrhunderts zumindest 3 Problembereiche für die Gemeinde Jesu. Erstens, ein Schwinden der Frömmigkeit und ein allmähliches Nachlassen der ersten Liebe. Die Jünger, die Jesus noch persönlich kannten, waren meist schon verstorben. Die zweite und dritte Generation war nun die Gemeinde geworden. Ähnlich wie bei uns, gut 100 Jahre nach der Entstehung der Adventbewegung. Zweitens, das Eindringen liberaler Ideen und auch zahlreicher Irrlehren in die Gemeinde, zusammen mit dem starken Wachstum der Urgemeinde, stellte ein weiteres Problem dar. Als ich 1961 in die Gemeinde kam, also vor fast 60 Jahren, gab es nur 1 Million Adventisten. Heute sind es über 21 Millionen, also mehr als 20 Mal so viel, weltweit. Drittens, das Aufflammen von Verfolgung der Urgemeinde durch die römische Obrigkeit nahm am Ende des ersten Jahrhunderts zu. Hierfür schuf der römische Kaiser Trajan im Jahre 98 nach Christus, also etwa zu der Zeit, als Johannes sein Evangelium niederschreibt, die gesetzliche Grundlage, indem er Christen mit all ihren Aktivitäten und ihrem ganzen persönlichen Besitz als illegal einstufte. Das heißt, wer Christen damals etwas anhaben wollte, bekam bei der Obrigkeit immer Recht und Christen immer Unrecht. Denn sie galten als illegal. Auch das wird sich am Ende einmal wiederholen. Dass niemand kaufen und verkaufen kann, es sei denn, er habe das Mahlzeichen des Tieres. Mit dem Anwachsen der Gemeinde auf über 5 Millionen Glieder, bei einer Weltbevölkerung damals von nur 100 Millionen, heute gibt es über 7 Milliarden Menschen auf der Erde, also 70 Mal so viel, kamen auch zahlreiche fremde Lehren und Philosophien in die Gemeinde. Zum Beispiel die Ideen der Gnostiker, die die Gottheit Jesu leugneten oder zumindest lehrten, dass Jesus als Sohn Gottes kurz vor der Kreuzigung die menschliche Inkarnation wieder verließ, sich durch einen Engel vertreten ließ und zum Vater zurückkehrte, ohne persönlich zu sterben. In der griechischen Philosophie galt es als unvorstellbar, dass Gott sterben könnte. Wenn Jesus tatsächlich nicht am Kreuz für uns gestorben wäre, wie die Gnostiker sagen, sondern sich beispielsweise durch einen Engel hätte vertreten lassen, dann gäbe es für uns keine Erlösung. Ein Engel könnte uns nicht erlösen. Das kann nur der Schöpfer Gott Jesus Christus. Johannes greift die Gnostiker zwar in seinem Evangelium vor dem Hintergrund solcher Irrlehren nicht direkt an, aber er stellt den Sohn Gottes als den ewigen Gott dar, der ohne Anfang und ohne Ende ist und der vor seiner Menschwerdung zu jeder Zeit und möge sie noch so weit zurückreichen, immer schon da war. Und der alles durch sein göttliches Wort aus dem Nichts erschaffen hat in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist als dem dreieinigen Gott. Johannes ist der einzige Evangelist, der den Sohn Gottes mit das Wort Gottes bezeichnet. Im Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Auf den ersten Seiten der Bibel lernen wir bekanntlich etwas über unseren Ursprung kennen. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, heißt es im Schöpfungsbericht über die Erschaffung von uns Menschen. Wir Menschen sind also zum Gegenüber Gottes erschaffen und Gottes Wesen war in uns. Im Johannesevangelium erfahren wir nun von der Absicht des menschgewordenen Sohnes Gottes, das in uns Menschen durch die Sünde verloren gegangene Bild oder Wesen Gottes wiederherzustellen, eben durch die Erlösung. Beides Mal am Anfang bei der Schöpfung und genauso bei der geistlichen Neuschöpfung oder Wiedergeburt in unserer Erlösung wirkt die gleiche schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Und Gott sprach und es geschah. Wer diese schöpferische und uns verändernde Macht des göttlichen Wortes nicht an sich heranlässt, kann nicht das Geschenk der Erlösung empfangen und wird deshalb auch nicht am ewigen Leben teilhaben. So wie Jesus das dem großen jüdischen Schriftgelehrten Nikodemus mitteilt mit den Worten, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So, selbst wenn er fromm und religiös ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen, ohne diese Wiedergeburt oder Neuschöpfung durch das Wirken des Heiligen Geistes. Für Nikodemus war das, was Jesus ihm sagte, neu und vor allem unverständlich. Als geborener Jude und als strenger Pharisäer gab es für Nikodemus überhaupt keinen Zweifel daran, dass sein Platz im Reich Gottes ihm sicher wäre. So wie auch mancher Adventist das glaubt. Und die Katholiken bekommen es schon als Baby eingeben. Doch Jesus musste Nikodemus in diesem Nachtgespräch die Augen darüber öffnen, dass Frömmigkeit und gute Werke oder die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder zu einem Volk nicht als Eintrittskarte ins Reich Gottes gelten oder taugen, sondern allein die geistliche Neuschöpfung, die die Bibel Wiedergeburt nennt, die wir uns aber nicht erwerben oder erarbeiten können, sondern die Gott jedem schenkt, der Jesus in sein Herz aufnimmt als Erlöser und Herr seines Lebens. Jesus schreibt uns durch den Propheten, wie er das durch seinen Heiligen Geist an uns tun will. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Das kann nur der Schöpfer Gott, Jesus Christus. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und danach tun. Dreimal spricht Jesus in diesem Text, ich will es tun. Nicht wir oder irgendeine Religion oder irgendeine Kirche. Es geht immer um unsere persönliche Beziehung zu unserem Heiland Jesus Christus. Auf die allein kommt es an und ist auch kein anderer Name unter dem ganzen Himmel uns Menschen gegeben, darin wir sollen errettet werden als allein der Name Jesus Christus. An dem Wunder unserer Erlösung oder geistlichen Wiedergeburt haben wir so wenig Anteil wie an unserer natürlichen Geburt durch unsere Mutter. Wir mussten es nur an uns geschehen lassen. Das Geheimnis, wodurch ein solches Erlösungswunder an einem Menschen geschieht, ist der Glaube. Doch selbst der ist keine menschliche Leistung, sondern eine Gabe des Heiligen Geistes, ein Geschenk Gottes an alle, die die Versöhnung in Jesus Christus dankbar annehmen, dazu Ja sagen und sich entscheiden, Nachfolger Jesu zu werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde, schreibt Paulus im Hebräerbrief. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. In diesem Sinn bezeichnet Johannes den Sohn Gottes als das fleischgewordene Wort Gottes. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. So wie allein durch das Wort Gottes am Anfang alles Erschaffene aus dem Nichts geworden ist, genauso lässt der Geist Jesu durch das im Glauben angenommene Wort Gottes in uns neues geistliches Leben entstehen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So war es damals und so ist es auch heute. Einen anderen Weg, ihr Lieben, gibt es nicht. Ich denke, wir erkennen alle, dass nur der Schöpfer Gott Jesus Christus auch unser Erlöser sein konnte. Kein Engel oder ein anderes erschaffenes Wesen vermag uns neues Leben zu geben. Und ohne neues Leben, ohne neues geistliches Leben gibt es auch kein ewiges Leben. Hätte sich Jesus kurz vor dem Kreuz durch einen Engel vertreten lassen, so wie die Gnostiker behaupten, oder wie es heute viele liberale Theologen verkündigen, dass Gott es nicht nötig hat, erst leiden und sterben zu müssen, um uns unsere Sünden vergeben zu können, dann gäbe es für uns keine Erlösung. Mit den drei großartigen Dimensionen des Glaubens, Vergebung unserer Schuld, Veränderung unseres Lebens und göttlichem Schutz. Das sind die großen drei Dimensionen der Erlösung. Vergebung unserer Schuld, Veränderung unseres Lebens und absoluter Schutz durch Gottes Schutzkleid. Am Kreuz, ihr Lieben, wodurch das Wunder unserer Erlösung möglich geworden ist, begegnen wir Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gottes Gerechtigkeit konnte auch seinen eigenen Sohn nicht verschonen, als er bereit war, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Ihn traf der volle Zorn Gottes, als er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch nie, ihr Lieben, hat ein Mensch Gottes Zorn ohne Gnade an sich erleben müssen wie Jesus am Kreuz. Obwohl er Gottes Sohn war und ist, weil er unsere Sünde auf sich nahm, deswegen musste sich der Vater von ihm trennen. Und noch nie, ihr Lieben, ist ein Mensch den zweiten und ewigen Tod gestorben wie Jesus am Kreuz. Er konnte die Finsternis, die ihn umgab, nicht durchschauen. Jesus wusste am Kreuz nicht, schreibt Schwester Weid, ob er das Angesicht seines Vaters jemals wiedersehen würde. Er wusste es nicht. So finster war es. So schwer lastete meine und deine Schuld auf ihm. Und dennoch hat er aus Liebe zu uns nicht aufgegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das Kreuz ist für uns Menschen und für das ganze Universum das große Mahnmal der Liebe Gottes. Dass Gott in seiner Liebe zu uns Menschen so weit gehen würde, hatte Luzifer im Himmel immer bezweifelt. Aber Gott hat es getan. Er hat es getan. Aus Liebe zu dir und zu mir. Der Sünde sollt ihr lieben, ist immer der Tod, ist Trennung von Gott. Aber Gottes Gnade schenkt dem Sünder, der das Geschenk der Erlösung annimmt, die vollkommene Gerechtigkeit Jesu und ewiges Leben. Das verspricht uns Gott in seinem wunderbaren Evangelium. Wenn ein Mensch durch das Hören und Lesen des Wortes Gottes den Glauben an Jesus annimmt und das Wunder einer geistlichen Neugeburt erlebt und sich entscheidet, dem Sohn Gottes in der Taufe nachzufolgen, dann ist er ein Kind Gottes. Egal, was vorher war. Neutestamentlich auch ein Priester Gottes, egal ob Mann oder Frau oder Kind. So wie Petrus es schreibt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es ist nahezu unglaublich. Gott gibt uns als begnadete Sünder und Nachfolger Jesu 4 Ehrenbezeichnungen. Das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Wir dürfen ohne menschlichen Vermittler Jesus am Thron der Gnade begegnen und mit ihm Gemeinschaft pflegen, wie auch mit dem Vater und dem Heiligen Geist, und das zu jeder Zeit, Tag und Nacht. Denn wir tragen den heiligen Namen Gottes und gehören zu seinem königlichen Priestertum. Dieser zweite für unsere Erlösung so wichtige Dienst Jesu als unser Mittler am himmlischen Thron der Gnade ist den Kirchen heute weitgehend verloren gegangen. Paulus nennt ihn sogar die Hauptsache. Er schreibt, das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden. Denn wir haben einen solchen hohen Priester am Thron der Gnade. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit, mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Und das ist jeden Tag, jede Minute. Dort am Thron der Gnade, in der persönlichen Begegnung mit Jesus, empfangen wir alles, ihr Lieben, was zu einem sieghaften Glaubensleben erforderlich ist. Gnade und Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott befreit uns von Schuld, so als ob wir nie gesündigt hätten. Unbegreiflich. Zweitens, Veränderung unseres Lebens. Ein Teil, der heute in den Kirchen völlig verloren gegangen ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Unsere Gesinnung und unser Wesen verändern sich und damit auch unsere Lebensführung. Der Heilige Geist richtet in uns das verloren gegangene Bild und Wesen Gottes wieder auf und macht uns bereit für das Reich Gottes. Und drittens, Schutz durch die Waffenrüstung Gottes. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Dieser dritte Teil der Erlösung, Gottes Schutz und Bewahrung, wird von vielen Christen wenig beachtet und deshalb kaum in Anspruch genommen. Obwohl die Bibel uns eindringlich auf die Existenz unseres Widersachers, des Teufels, hinweist, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, schreibt Paulus, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und Dämonen unter dem Himmel. Ohne den bewahrenden und schützenden Geist Gottes sind wir gegenüber den Mächten der Finsternis völlig hilflos. Ein wiedergeborener Christ, der mit Jesus lebt, steht unter Gottes vollkommenen Schutz. Alles, was in seinem Leben geschieht, alles, alles, muss erst an Gott vorbei. Und Gott hat versprochen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das sollte uns Sicherheit und Zuversicht geben, selbst in Prüfungen und Anfechtungen, die wir alle durchleben müssen. Die drei Dimensionen der Erlösung, Vergebung der Schuld, Veränderung unseres Lebens und göttlicher Schutz erkennt leider nur der geistliche Mensch. Dem natürlichen Herzen sind diese Dinge fremd und unwichtig. Er denkt darüber nicht weiter nach und kann sie deshalb auch nicht empfangen. Jeder Mensch, auch ein religiöser Mensch, ihr Lieben, der sein Leben nicht bewusst Jesus übergeben und ihm völlig unterstellt hat, völlig, völlig, steht noch unter dem Einfluss des Geistes dieser Welt und merkt es nicht mal, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, schreibt Paulus. Der natürliche Mensch lebt geistlich betrachtet in der Finsternis. Er kann Gottes Gedanken nicht verstehen. Die Ereignisse der Endzeit werden ihn deshalb unvorbereitet ereilen. In Offenbarung 6 beschreibt uns Johannes, wie die meisten Menschen die Wiederkunft Jesu einmal erleben werden. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen, die sich ihrer Macht und ihres Einflusses so sicher sind. Und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wer kann bestehen? Das große Ereignis der Wiederkunft Christi, auf die wir alle warten, scheint die meisten Menschen völlig unvorbereitet zu treffen, weil sie Gottes mahnende Stimme in seinem göttlichen Wort immer wieder verwerfen. Als der Geist Jesu Johannes damals am Ende des ersten Jahrhunderts drängte, sein Evangelium zu schreiben, sah Jesus seine Gemeinde, wie gesagt, in einer Krise. Auch heute im 21. Jahrhundert erkennen wir immer deutlicher die Gefahr, die Jesus für unsere Zeit vorausgesagt hat. Werde ich denn überhaupt noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Ihr kennt das Wort. Die Gemeinde Jesu von heute ist demnach auch in einer Krise. Die Bibel nennt sie die Laodicea-Krise. Und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß, was dein geistliches Leben angeht. Wir leben in der letzten Zeit und viele Zeichen in unserer Welt deuten immer deutlicher darauf hin, dass Jesus bald wiederkommen will. Wer Jesu Rat an die Gemeinde Laodicea annimmt und ihm sein ganzes Leben übergibt und es täglich von Neuem tut, der braucht sich nicht zu fürchten. Nicht zu fürchten. Jesus spricht zu uns, die wir zu seiner letzten Gemeinde Laodicea gehören. Ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus will der Herr unseres Lebens sein und will mit uns ganz persönlich Gemeinschaft pflegen. Nicht nur Sabbat, sondern jeden Tag. Paulus bestätigt die Gültigkeit unserer Erlösung, indem er schreibt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will das tun? Gott ist hier, der sie gerecht spricht, der sie gerecht macht. Und Daniel schreibt über Gott den Vater. Bis der kam, der uralt war. Ihr kennt diesen Satz. Und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten. Und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Als gläubige Nachfolger Jesu gehören wir zu Gott. Amen. Wir gehören zu Gott. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Unser Heil und unsere Erlösung ist allein in Jesus Christus. Ich möchte schließen mit dem ermutigenden Paulus-Wort, was ich liebe. Seid allzeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Das heißt, lebt in dem Bewusstsein, dass Gott immer bei uns ist. Als unser Vater, unser Heiland, unser Tröster. Und seid dankbar. Vergesst das auch nicht und seid dankbar. Denn das ist der Wille Gottes, schreibt er in Jesus Christus an euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.